Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tassensprungs. Ich bin immer noch Rainer Staska und Initiator dieses Podcasts. Heute geht es um ein Thema, das im eigentlichen Sinne keine psychische Erkrankung darstellt, sondern als Symptom mit starker Suchtgefahr auftritt, das sogenannte nicht-suizidale selbstverletzende Verhalten, kurz NSSV oder auch verharmlosend als Ritzen, präziser mit dem englischen Begriff Self-Harm, Selbstschädigung, bezeichnet wird. Also das absichtliche Zufügen von Wunden bei Jugendlichen. Und das ist immer noch ein großes Tabuthema. Anlass, das Thema aufzugreifen, war ein sehr bewegender, sehr emotionaler Artikel eines Vaters im Spiegel Anfang des Jahres, in welchem er seine Verzweiflung, seine Hilflosigkeit beschreibt und dass sich das zunächst als schulisches Problem mit Lernstress oder als pubertäre Phase abgetane Verhalten tatsächlich als die, wie er sagt, Spitze eines furchterregenden Eisbergs zeigt und bei dem er und seine Frau als Letzte von der Dramatik der Entwicklung erfahren haben. Das Thema soll daher heute näher beleuchtet werden. Dazu werde ich die Ergebnisse einer zugegeben nicht repräsentativen Umfrage innerhalb unserer Schülerschaft darstellen. Für den medizinisch-therapeutischen Input wird der leitende Arzt der Klinik für Gesundung des Kindes- und Jugendalters, Herr Norman Fassbender, aus Herborn sorgen. Besonders erfreut bin ich, mit meiner Kollegin Michaela Mosch, die Sprecherratsvorsitzende des bundesweit aktiven Arbeitskreises Schule und Psychiatrie und Lehrerin an der Schule für Kranke in München, für den schulischen Part gewonnen zu haben. Bevor wir Herrn Fassbender hören, kommen wir vielleicht zunächst erstmal zur Umfrage innerhalb unserer Schülerschaft. Von den 46 Befragten, darunter 18 weiblich, 6 männlich, 6 divers, schilderten fast 2/3 von selbstverletzendem Verhalten betroffen zu sein. Von den 30 Betroffenen gab das Gros an, im Alter von 10 bis 13 sich zum ersten Mal selbst verletzt zu haben. Verheimlicht haben es zunächst alle. Sich als erstes anvertraut, haben immerhin 1/3 sich gegenüber der Mutter, 7 der gegenüber der besten Freundin, 4 der Therapeutin, 3 der Schulsozialassistenz, 3 der Befragten haben sich gegenüber der großen Schwester und 3 gegenüber Freunden im Internet geoutet. Aufgefallen in der Schule ist es bei 12, bei 18 überhaupt nicht. Sie haben es vermutlich kaschiert oder haben sich vor Sport- oder Schwimmunterricht gedrückt. Einem Lehrer haben sich tatsächlich 12 von 30 anvertraut. Das zeigt, dass hier der Schule bei diesem Thema eine besondere Aufgabe zukommt, auf die Lehrerinnen vorbereitet sein sollten. Klären wir zunächst den medizinisch-therapeutischen Hintergrund. Dazu wird uns Herr Norman Fassbender, seit 14 Jahren in der Vitos-Klinik in Herborn und mittlerweile leitender Arzt, den Input geben. Studiert hat er Humanmedizin in Münster und Gießen, wo er auch seine Ausbildung zum Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie absolvierte. Hallo Herr Fassbender, das nicht-suizidale selbstverletzende Verhalten, also Autoaggression oder Automutilation, wie man es auch immer bezeichnet, wird nicht als psychische Erkrankung diagnostiziert, sondern kann entweder als Symptom im Rahmen vieler Kinder- und Jugendpsychiatrischer Störungsbilder auftreten oder sich auch gänzlich unabhängig davon äußern. Daher ist das Symptom wahrscheinlich auch auf dem Klinikalltag anzutreffen und abklärungsbedürftig. Könnten Sie uns vielleicht mal die Hintergründe des Symptoms aus medizinisch-therapeutischer Sicht schildern?
Das werde ich gern versuchen. Also die Hintergründe, die Motive, ein solches Verhalten anzuwenden, können ganz verschieden sein. Es gibt Gründe, die sozusagen im Menschen selbst begründet liegen, wenn es beispielsweise darum geht, sich zu bestrafen oder sich auch selber zu stimulieren, sich ein Gefühl von Glück oder Genuss tatsächlich über den Schmerz zu verschaffen oder sich selber zu spüren, sich selber zu erleben. Das hören wir ganz häufig von Patienten und Patientinnen, die beschreiben, dass sie sich ansonsten ganz matt und gefühllos erleben. Auch das Sehen und das Spüren von Blut, von Rot, von Warm, das können alles stimulierende Faktoren sein. Es gibt aber auch Gründe, die sozusagen in der Beziehung zwischen Personen begründet oder liegen können. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Menschen für sich zu gewinnen, sie in Sorge um sich zu binden, zur Fürsorge zu bewegen, sich versorgen zu lassen oder auch sich Menschen vom Leibe zu halten. Das können alles Gründe sein, die zum selbstverletzenden Verhalten, zum nicht-suizidalen selbstverletzenden Verhalten führen.
Das selbstverletzende Verhalten ist ja unterschiedlich ausgeprägt. Welche Formen des Symptoms treten denn auf?
Ich glaube, das macht Sinn zu differenzieren zwischen den selbstverletzenden Verhaltensweisen im engeren Sinne. Darunter verstehen wir das Zufügen von Schnittverletzungen, von Kratzverletzungen, von Schlägen gegen den eigenen Körper gerichtet, Verätzungen, Verbrennungen mit Feuerzeugen, mit Deosprays, mit Glut beispielsweise oder auch dem Schlucken von scharfen oder spitzen Gegenständen. Auch das Ausreißen von Haaren oder das Zupfen an der Haut, das Abzupfen von Haut und Hautanhangsgebilden kann im selbstverletzenden Sinne gemeint sein. Wir kennen aber auch selbstverletzende Verhaltensweisen, die vielleicht ein bisschen indirekter, ein bisschen impliziter wirken. Also selbstschädigende Verhaltensweisen, würde ich sagen, wenn es zum Beispiel darum geht, sich selber zu bestrafen, sich selber von Dingen fernzuhalten oder sich Dingen auszusetzen, um sich zu schaden. Darunter verstehen wir im weiteren Sinne auch gefahrenblindes und gefahrensuchendes Verhalten, also Hochrisikoverhalten kann auch einen einerseits stimulierenden, andererseits aber auch selbstschädigenden Effekt habe und natürlich auch die Einnahme von schädigenden Substanzen, von Alkohol, von Drogen, von Nikotin. All das kann auch einen bewusst selbstschädigenden Charakter haben.
Können Sie uns noch etwas über die Häufigkeit des Auftretens, also der Prävalenz, erzählen? Oder gibt es vulnerable Gruppen, die besonders von dem Symptom betroffen sind? Oder wie zeigt sich das hier in der Klinik?
In der Altersklasse der Jugendlichen, also der 13- bis 18-Jährigen, spricht man von einer Prävalenz, also von einem Aufkommen von so etwa 16, 17, 18%, schwankend je nach Jahr und natürlich auch mit davon abhängig, was man unter die selbstverletzenden Verhaltensweisen zählt. Bei diesen 70% sind die selbstverletzenden Verhaltensweisen im engsten Sinne gemeint, also das absichtliche Verletzen von Haut, Hautanhangsgebilden und inneren Organen. Hier in der Klinik haben wir es natürlich aufgrund des Umstandes, dass wir es ausschließlich mit psychisch belasteten Kindern und Jugendlichen zu tun haben, mit einem wesentlich höheren Aufkommen auch an selbstverletzendem Verhalten zu tun. Das schwankt von Jahr zu Jahr und auch von Jahreszeit zu Jahreszeit. Aber ich denke, man kann sagen, dass so bis etwa die Hälfte unserer Klientel, die wir zum jetzigen Zeitpunkt behandeln, Selbstverletzungen vornimmt oder schon vorgenommen hat.
Gibt es hier auch sogenannte Nachahmereffekte?
Also die Gefahr des Nachahmens oder des Mitmachens bei selbstverletzendem Verhalten ist da natürlich besonders groß, wo man einem gewissen Gruppendruck oder Zugehörigkeitsdruck untersteht, wo also das selbstverletzende Verhalten zu einem markanten Merkmal des Miteinanders wird und da, wo Selbstverletzung dazu führt, dass man eine positive Verstärkung, also irgendeine Form des angenehmen Effektes erlebt, sei das eine besondere Form von Zuwendung, Fürsorge oder dergleichen. Deswegen ist es auch ein gängiges therapeutisches Konzept, sich bei der Versorgung von Selbstverletzungen auf die rein physische Versorgung im unmittelbaren Moment nach der Verletzung zu konzentrieren und das Ganze nicht unnötig und über die Maßen mit einer Form von emotionaler Fürsorge zu versehen, um die Gefahr einer Wiederholung der Selbstverletzungstat nicht unnötig zu erhöhen.
Ja, dann kommen wir mal zum Abschluss. Herr Fassbender, was sollen denn betroffene Jugendliche machen? Was rät denn der Fachmann betroffenen Jugendlichen bei auftretenden selbstverletzenden Verhalten?
Also ich glaube, was man jedem, bei dem ein Leidensdruck durch selbstverletzendes Verhalten entsteht, raten kann, ist, sich einer Beratung zuführen zu lassen. Also das betrifft sowohl Patienten, Patientinnen oder Kinder und Jugendliche im Allgemeinen gesprochen, als auch ihre Angehörige. Da, wo ein Leiden entsteht durch Selbstverletzungen, da darf man sich wenden an niedergelassene Therapeuten, Therapeutinnen oder auch Institutsambulanzen, wie die unserer Klinik angegliedert sind, um in einem ersten Schritt mal zu ergründen, was sind eigentlich die Motive des selbstverletzenden Verhaltens? Gibt es eigentlich einen Wunsch daran, etwas zu verändern? Und wenn ja, wie kann diesem Wunsch beigekommen werden? Also gibt es die Möglichkeit, über karitative Beratungsangebote, über pädagogische Maßnahmen oder auch über therapeutisches, da tatsächlich zu einer Linderung beizutragen. Kinder und Jugendliche, die sich selbst verletzen, haben häufig den Wunsch, dass man damit, wenn man davon erfährt, ganz vertraulich umgeht, es am besten für sich behält oder nur einem sehr ausgewählten Kreis mitteilt. Das betrifft sowohl den Freundeskreis, als auch wenn sich die Kinder und Jugendlichen beispielsweise an Lehrkräfte wenden, kommt der Wunsch auf, dass sich die Lehrkräfte den Eltern nicht mitteilen. An der Stelle ist es wichtig, aus meiner Sicht, den Betroffenen mitzuteilen, dass es Dinge gibt, die man nicht für sich behalten kann. Und da, wo ein Kind oder ein Jugendlicher seine körperliche Unversehrtheit, seine Gesundheit aufs Spiel setzt oder schon angeht, angegriffen hat, da muss man ganz klar und deutlich dann eben auch den Hinweis geben, ich werde mich denjenigen mitteilen, die für deine Sorge zuständig sind. Das sind ja in aller Regel die Eltern. Das kann ich also nicht für mich behalten.
Ja, dann sage ich zum Schluss vielen Dank für den fachlichen Input, Herr Fassbender. Dann kommen wir nun zum Part der Information von Regelschulen, aber auch zur Info an betroffene Eltern. Michaela Mosch wird das übernehmen. Sie ist Lehrerin an der Staatlichen Schule für Kranke in München. Gerade in Bayern wurden hilfreiche Handreichungen zum Umgang mit psychischen Erkrankungen in der Schule erarbeitet. Zudem ist sie Sprecherratsvorsitzende des Arbeitskreises Schule und Psychiatrie, der sich insbesondere dem Schwerpunkt Pädagogik bei Krankheit widmet und einmal im Jahr zu schulrelevanten psychiatrischen Themen eine dreitägige Fortbildungsveranstaltung durchführt. Näheres zum Thema Schule und Psychiatrie kann man auch im Internet finden unter www.schubs.org. Grüß Gott, Frau Mosch. Hallo, Michaela. Schule ist ja der Ort der Öffentlichkeit. Hier zeigen sich psychische Störungen häufig. Auch das von uns jetzt angesprochene Symptom des nicht-suizidalen Verhaltens. Oft werden auch Lehrpersonen als Vertraute angesehen, denen sich Betroffene, aber auch deren Mitschülerinnen offenbaren. Das haben wir ja auch aus unserer Umfrage so entnommen. Wie reagiert denn hier Schule?
Zunächst gilt es für Lehrkräfte, eine Risikoeinschätzung zu treffen. Wenn oberflächliche Schnittverletzungen, keine Suizidgefährdung oder keine begleitenden psychischen Erkrankungen vorliegen, gilt es in der Regel, den Schüler oder die Schülerin zu beraten oder wiederholt Gesprächskontakte anzubieten. Bei einer unklaren Situation oder sich häufig wiederholenden Selbstverletzungen oder bei einer Suizidgefährdung muss der Kontakt zu den Sorgeberechtigten aufgenommen werden und es können Vorschläge für weitere Hilfsangebote gemacht werden. Bei Verdacht einer akuten Suizidgefährdung eine sofortige Vorstellung bei einem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie einleiten bzw. in der Notaufnahme einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik einen Kontakt machen. Ganz wichtig dabei ist, in der Lehrerrolle bleiben. Generell gilt es, sich nicht von der Eindrücklichkeit selbstverletzender Handlungen vereinnahmen zu lassen. Sachlich zu bleiben, Beobachtungen mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Der Schülerin oder dem Schüler ruhig und mitfühlend begegnen, der Schülerin oder dem Schüler vermitteln, dass sie bzw. er als Person akzeptiert wird, auch wenn das Verhalten nicht akzeptiert werden kann. Der Schülerin oder dem Schüler mitteilen, dass sich die Lehrkräfte Gedanken machen. Verstehen, dass NSSV ein Weg sein kann, mit seelischem Schmerz umzugehen. Die Worte der Schülerin oder des Schülers für NSSV verwenden und Bereitschaft zum Zuhören vermitteln.
Gibt es denn Anzeichen, die Lehrkräfte erkennen können, dass hier eventuell NSSV vorliegen könnte?
Lehrkräfte kennen ja ihre Schülerinnen und Schüler. Daher gibt es tatsächlich Anzeichen bzw. Auffälligkeiten. Wie da wären häufige nicht erklärbare Schrammen, Narben, Schnitte oder Verbrennungen, auch unpassende Kleidung, um Wunden zu verdecken. Schülerinnen und Schüler verbringen viel Zeit auf der Toilette oder an isolierten Orten. Auch eine Weigerung am Sport- oder Schwimmunterricht könnte ein eventuelles Anzeichen sein. Eine Weigerung, sich vor anderen umzuziehen, auch Essstörungen oder Substanzmissbrauch wären Anzeichen. Zeichen für Depression oder soziale Isolation. Natürlich auch Besitz scharfer Gegenstände, zum Beispiel Rasierklingen, Messer bzw. Manipulation an Gegenständen wie Heftklammern oder Spitze. Auch Zeichnungen sollten beachtet werden, Texte bezogen auf NSSV, eine auffällige Risikobereitschaft im Allgemeinen. Dann sollte natürlich ein Gespräch geführt werden, Hilfen angeboten werden, falls möglich eine Vernetzung mit Beratungsfachkräften und der Schulsozialarbeit initiieren. Aber auch hier gilt, immer in der Lehrerrolle bleiben, keine Verbündete sein, sich hier nicht emotional vereinbaren zu lassen.
Was wären denn aus deiner Sicht geeignete Unterstützungsmaßnahmen für Betroffene?
Geeignete Unterstützungsmaßnahmen für Betroffene wären zum Beispiel Narben oder blutende Wunden in der Schule nicht offen zeigen lassen. Auch auf entsprechende Kleidung achten. Schülerinnen oder Schüler, die offene, frische oder blutende Wunden haben, sollten nicht im Unterricht geduldet werden. Ansonsten selbstverständlich reguläre Beschulung vereinbaren. Betroffene Schüler oder Schülerinnen sollten nach Zeigen einer Exitkarte zum Beispiel eine kurze Auszeit zur Emotionsregulierung außerhalb des Klassenzimmers nehmen dürfen. Problematisch in diesem Fall natürlich die Aufsichtspflicht. Kommunikation über nicht suizidales, selbstverletzendes Verhalten innerhalb der Klasse sollte so weit wie möglich reduziert werden, um negative Beeinflussung der Mitschülerinnen und Mitschüler zu vermeiden. Interventionen sollten immer individuell erfolgen. Keinerlei Gruppeninterventionen wie zum Beispiel Infoveranstaltungen.
Gibt es auch etwas, was Lehrkräfte nie tun sollen?
Nie sollten Lehrkräfte in übertriebenen Aktionismus verfallen oder das Problem herunterspielen oder auch Panik, Schock, Abneigung oder Ekel zeigen. Schuld zuweisen oder Vorwürfe machen, Ultimaten stellen oder auch Drohungen aussprechen, aber auch nicht exzessives Interesse zeigen, was gegebenenfalls das Verhalten verstärken könnte oder der Schülerin oder dem Schüler erlauben, sich detailliert über nicht suizidales, selbstverletzendes Verhalten auszutauschen. Über NSSV, einer Schülerin oder eines Schülers vor anderen oder in der Klasse sprechen, Verschwiegenheit versprechen oder die Suizidterminologie benutzen.
Ja, dann vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Gruß nach München. Vielen Dank allen Mitwirkenden. Ich hoffe, wir konnten etwas Licht ins Dunkel eines immer noch gesellschaftlichen Tabuthemas bringen. In einem Leserbrief zu dem eingangs erwähnten Spiegelartikel bekennt eine Mutter, ich zitiere, »Ich würde mir so wünschen, dass Schulen und Lehrpersonal besser auf die Seelen unserer Kinder und Jugendlichen achten.« Zitat Ende. Ich finde, dieser Satz sollte auf unser gesamtes gesellschaftliches Spektrum erweitert werden und zum Leitmotiv für unser Handeln erhoben werden. Mit diesem Wunsch verabschieden wir uns für heute. Bleibt gesund.